Sie hören die Live-Aufnahme einer Predigt von Pfarrer Samuel Schmid. Sie hören den ersten Teil dieser Predigt.
Wir kommen zu unserer heutigen Textlesung und wir lesen einen Text aus den Evangelien, nämlich aus Matthäus Evangelium Kapitel 4. Matthäus Evangelium Kapitel 4, wir lesen die Verse 1 bis 11. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Amen.
Lobe den Herrn, meine Seele, ruft, was in mir ist, seinen heiligen Namen.
Lobe den Herrn, meine Seele,
ruft, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan.
Lobe den Herrn, meine Seele.
Und vergiss es nicht, vergiss nicht, was er dir Gutes getan.
Lobe den Herrn, meine Seele.
Was in mir ist, seinen heiligen, heiligen Namen, seinen heiligen, heiligen Namen.
Lobe den Herrn, lobe den Herrn,
lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele,
lobe den Herrn,
lobe den Herrn,
lobe den Herrn, meine Seele.
Ich harrete des Herrn, und er neigte sich zu mir und hörte mein Flehen, und hörte mein Flehen. Ich harrete des Herrn, und er neigte sich zu mir.
Meine Lieben, bevor wir in die eigentliche Geschichte einsteigen, der Versuchung Jesu, wollen wir schauen, was dem vorausging. Was passierte vorher, bevor Jesus in die Wüste geführt wurde und vom Teufel versucht wurde? Gerade vorher, in allen Evangelien, lesen wir von der Taufe Jesu. Und als Jesus getauft war, Vers 16 von Kapitel 3, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Jesus ließ sich taufen und zeigte damit, dass auch er bereit ist, ganz für den Herrn da zu sein, ganz Gott geweiht zu sein. Die Taufe, die uns Jesus hier als Vorbild gibt, ein Zeichen der Bereitschaft zur völligen Hingabe, zur Nachfolge, der Bereitschaft, sich vom Herrn ganz erfüllen und prägen zu lassen. Und wir haben einen mächtigen Segen, den wir hier sehen, der über Jesus kam. Nämlich, der Himmel tat sich auf und der Geist Gottes kam auf ihn herab und er sah ihn über sich kommen. Und Gott bezeugte, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Jesus wurde vom Heiligen Geist sichtbar erfüllt und bekam die Bestätigung, das ist mein lieber Sohn. Eine Bestätigung für ihn selber, aber ganz besonders auch eine Bestätigung für die Umgebung. Für alle, die das hörten und sahen, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wir sehen drei Punkte, die also der Versuchung Jesu vorausgingen. Zum einen Jesu Bereitschaft zur völligen Hingabe. Jesu Bereitschaft, auch in dieser Form, auch in diesem Punkt der Taufe, ganz sich Gott hinzugeben und dies zu bezeugen. Als zweites, die Zusage Gottes, das ist mein lieber Sohn. Der Segen, den der lebendige Gott auf seinen Sohn legte, an dem ich wohlgefallen habe. Die Bestätigung der Sohnschaft. Und der dritte Punkt, die Fülle des Heiligen Geistes. Jesus Christus wurde vom Heiligen Geist sichtbar für alle erfüllt. Und nun könnte man denken, in großer Vollmacht, in großer Kraft, in dieser Geistesfülle bestätigt von allen, dass er Gottes Sohn ist, beginnt nun Jesus eine mächtige Wirksamkeit. Aber es kam zuerst anders. Zuerst folgten Tage, 40 Tage in der Wüste. Dies war taktisch, strategisch, könnte man sagen, nach heutigen Kriterien, nach Marketingüberlegungen völlig falsch. Denn nun, wo es so einen Hype gegeben hat um Jesus, wo bekannt wurde mit einem außerordentlichen Ereignis, mit der Stimme vom Himmel, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, wo der Geist Gottes sichtbar auf Jesus kam, diese Welle, diesen Schwung hätte man doch nun ausnutzen sollen und richtig vorwärts gehen, richtig eine Evangelisationskampagne starten und Jesus hätte da jetzt richtig aus dem Vollen schöpfen können. Er war ja vom Heiligen Geist erfüllt. Aber da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Gerade das Gegenteil war der Fall. So logisch und strategisch günstig und scheinbar klug es hätte erscheinen können, dass nun Jesus zu predigen beginnt und vorwärts geht. So sehr hat doch der Heilige Geist ihn ganz anders geführt. So sehr war der Weg Gottes für ihn ein anderer. Nämlich zuerst den Weg in die Wüste, in die Einsamkeit. In der Wüste hat es niemanden gehabt. Dort hat niemand mitbekommen, niemand gehört diese Stimme vom Himmel. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Es war ja niemand dort. Jesus war ganz allein. Menschlich gesehen, nach menschlicher Überlegung, schien das nicht logisch, schien das nicht klug zu sein. Aber es war vom Geist Gottes geführt. Es war der Wille Gottes. Und es diente zu einer weiteren Vorbereitung und Ausrüstung für die mächtige Wirksamkeit Jesu. Wir lernen daraus und wir sehen dem Dienst, den Segnungen Gottes, der Fülle des Segens, geht voraus, was wir Ende von Kapitel 3 sehen. Nämlich die Bereitschaft, die uns Jesus selber als unser Vorbild gezeigt hat. Die Bereitschaft, auch den Weg der Demut, der Hingabe zu gehen, wie er es hier in der Taufe gezeigt und bewiesen hat. Und auf der Grundlage der Gewissheit der Gotteskindschaft. Der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind, auf dieser Grundlage zu stehen. Das war der Ausgangspunkt. Und dies bedeutete auch, da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, dass nicht Jesus überlegte und dachte, obwohl er vom Heiligen Geist ja erfüllt war und Gottes Sohn war, nicht überlegt und strategisch und taktische Erwägungen angestellt hatte, um zu denken, wie wird es jetzt am besten? Wie mache ich das? Wie setze ich mich am besten in Szene? Wie bringe ich die Botschaft, für die ich ja in diese Welt gekommen bin, nun am besten rüber? Jetzt eben mit diesem Auftrieb, mit diesem Superstart, den mir der himmlische Vater selber gegeben hat. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Sondern Jesus ließ sich vom Geist Gottes leiten, handelte auch hier in der völligen Abhängigkeit zum himmlischen Vater. Das bedeutet für uns, das Wichtigste und die Grundlage ist, dass wir vom Heiligen Geist die Gewissheit haben, dass wir Gottes Kinder sind. In ihm, in Jesus Christus, Epheser 1, Vers 7, in ihm, in Jesus Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung unserer Sünde nach dem Reichtum seiner Gnade. Das ist die Grundlage. Er hat uns erlöst, er hat uns teuer erkauft. Und durch den Heiligen Geist sind wir versiegelt und haben diese Gewissheit. Und auf dieser Grundlage und auf dem Ja-Sagen zum Herrn und zu seinem Weg und zu seinem Willen lassen wir uns vom Heiligen Geist leiten. Was auch immer das bedeutet. Vielleicht bedeutet das eine Zeit in der Wüste. Eine Zeit von Versuchung, wo scheinbar die Wirkung nach außen und der Erfolg in Anführungszeichen und auch der Sieg Gottes gar nicht so sichtbar ist. Aber wenn wir auf der Grundlage der Gotteskindschaft vom Heiligen Geist erfüllt, leben und vorwärts gehen, dann dürfen wir die Gewissheit haben, dass er richtig führt, dass er uns richtig leitet und uns richtig und sicher hilft.
Nur ein Gott kann uns leiten, der Quelle ist, mit uns die Zeit durchschreiten, der Quelle ist, der Krone, der Königreich.
Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Also, der Teufel hat Jesus versucht, aber Gott hat das zugelassen, dass sein Sohn versucht wurde. Wie ist das mit der Versuchung? Kann Gott versuchen? Kann Gott versuchen, ja oder nein? Dazu finden wir scheinbar eine ganz einfache und klare Antwort in Jakobus 1. Jakobus 1, Vers 13, dort heißt es: Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Klar. Und jetzt möchte ich euch gerade einen Knoten ins Hirn produzieren. Denn in 1. Mose 22, Vers 1, 1. Mose 22, Vers 1 lesen wir, und es gibt andere solche Stellen auch: Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm. Abraham, und er antwortete: Hier bin ich. Versucht jetzt Gott oder versucht er nicht? Kann er versuchen oder kann er nicht versuchen? Macht er es oder macht er es nicht? Die Lösung scheint einfach zu sein: Das ist Altes Testament. Jakobus ist im Neuen Testament. Dann reißen wir doch diesen Teil weg, ist sowieso Altes Testament, und behalten diesen da. Das gab es auch in der Kirchengeschichte. Gruppen, die einfach sagten, das Neue Testament, das ist's, das Alte Testament, mit dem können wir sowieso nichts anfangen. Aber im Neuen Testament ist es ja auch nicht so eindeutig, weil in unserem heutigen Text lesen wir, dass, vorsichtig ausgedrückt, zumindest Gott die Versuchung durch den Teufel zugelassen hat. Wie ist das zu verstehen? Versucht jetzt Gott oder versucht er nicht? Oder ist das einfach ein Beweis mehr und ein Zeichen mehr, dass die Bibel unlogisch ist, dass die Bibel voller Widersprüche ist? Die Bibel ist Gottes Wort. Und der Widerspruch liegt nicht in der Bibel, nicht in Gottes Wort, sondern in uns und in unserem Wesen und in unserem Denken. Wir können nun denken, okay, vielleicht wird ja im Griechischen ein anderes Wort gebraucht. Vielleicht sind es ja zwei verschiedene Wörter, die einfach im Deutschen etwas schwierig übersetzt wurden. Also deshalb, und das war auch meine Überlegung, selbstverständlich, habe ich natürlich im Griechischen nachgeschaut und gedacht, ach, das wäre jetzt schön, wenn im Jakobus ein anderes Wort für Versuchen steht als in Matthäus 4. Leider ist dem nicht so. Es ist genau dasselbe Wort. Der Geist führte Jesus in die Wüste, damit er vom Teufel versucht wird, also von Gott zugelassen versucht. Und im Jakobusbrief genau dasselbe Wort für Versuchen. Die Antwort liegt woanders. Was ist das Ziel der Versuchung oder von welcher Art von Versuchung wird gesprochen? Was hier im Jakobusbrief gesagt wird, das ist die Versuchung zum Bösen. Die Versuchung, die uns ereilt, mit dem Ziel, dass wir fallen, mit dem Ziel, dass wir Schiffbruch erleiden, mit dem Ziel, dass es eben zum Bösen führt. So versucht uns Gott nicht. Aber er versucht uns zum Guten, mit dem Ziel, dass wir ihn noch mehr lieben, mit dem Ziel, dass wir ihn ganz vor Augen haben, mit dem Ziel, dass wir auf ihn ausgerichtet sind. Er hat nicht den Abraham versucht, weil er ihm eines ans Bein schlagen wollte, sondern weil er ihm seine Herrlichkeit, seine Größe noch mehr zeigen wollte und ihm zeigen wollte, das Wichtigste ist, mich, den lebendigen Gott, zu lieben. Die guten Lehrer sind nicht diejenigen, die bei den Schülern die Fehler suchen und immer schauen, was machen die Schüler falsch und das Ziel haben, das Falsche bei den Schülern herauszufinden, sondern die guten Lehrer sind die, die die Schüler stärken wollen, dass sie sehen, was möglich ist, was sie können, was sie an Wissen haben und ihnen dieses Wissen stärken. Die schlechten und die guten Lehrer machen aber Tests, machen Prüfungen. Das gehört dazu. Aber bei den einen führt es dazu, dass die Schüler deprimiert sind und merken, ich bin so nichts wert, oder noch schlimmer reinkommen. Und bei den anderen führt es dazu, dass sie ihre eigenen Fehler und Grenzen erkennen und merken, wo sie noch sich verbessern müssen, an sich arbeiten müssen. Es dient zur Stärkung. Wenn Gott uns versucht, ist nicht sein Ziel, uns fertig zu machen, sondern sein Ziel ist, dass wir ihm näher kommen, dass wir näher zu ihm kommen, ihn von Herzen lieben, ihn vor Augen haben. Wenn der Teufel uns versucht, wenn Sünde uns versucht, dann ist das Ziel, dass wir fallen. Aber der Herr will nicht unser Verderben, sondern unser Leben. Über die Versuchung lesen wir auch im Neuen Testament sehr viel. Beispielsweise in Markus 14, Vers 38, im Garten Gethsemane, kurz vor dem Verrat durch Judas Ischariot, als Jesus mit Petrus, Jakobus und Johannes etwas weiter ging mit seinen Jüngern und sie dann zurückließ und selber weiterging, niederkniete, betete, flehte. Er kam zurück und sah die Jünger schlafen und sagte, wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Seid aufmerksam, seid wachsam. Also, hier ist gemeint die Versuchung, die zum Fall führt, die dazu führt, dass wir durcheinander kommen, abweichen, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Und da ist das Rezept dagegen Wachsamkeit und Gebet. Das Rezept dazu, wirklich offene Augen zu haben für den Herrn, für seinen Sieg und zu beten. In 1. Petrus 4, Vers 12 lesen wir ebenfalls von einer Versuchung. Ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung. Als widerführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Der erste Petrusbrief zeigt uns, dass es für Christen auch durch Leiden, durch Nöte, durch Schwierigkeiten geht, durch Verfolgung, durch Unverständnis, Unverstandensein, durch Ungerechtigkeit. Das wird hier beschrieben mit die Hitze, die uns widerfährt. Und warum widerfährt uns diese Hitze? Die euch widerfährt zu eurer Versuchung. Der Herr lässt sehr wohl Schwierigkeiten, Verfolgung, Nöte, Unrecht zu unserer Versuchung, damit wir gereinigt, geläutert werden, damit wir näher zu ihm kommen. Also lass uns nicht einfach sagen, bei Schwierigkeiten, bei Nöten, bei Unrecht, das ist ganz schlimm und ich will das überhaupt nicht. Sondern lasst uns, wie hier in 1. Petrusbrief gezeigt wird, ausgerichtet sein auf den Herrn, auf sein Leiden, das er für uns getragen hat, auf sein Sterben, auf sein Leben und das Leben, das wir in ihm haben, damit wir zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögen. Und geprägt von der Tatsache und von der Gewissheit, dass Jesus wiederkommt, dass wir in ihm das Leben haben und uns schon jetzt freuen, trotz der Hitze, die uns zur Versuchung widerfährt. Leiden und Verfolgung können also auch zur Versuchung führen. Eine schwere Krankheit kann für uns zu einer Versuchung werden. Aber wir sollen uns ausrichten auf den Herrn und das, was er für uns getan hat, dann können wir uns dennoch freuen. Und in 2. Petrus 2, Vers 9 sagt das Wort Gottes, der Herr weiß die Frommen aus der Versuchung zu erretten. Das bedeutet, Gott steht auch über jeder Versuchung. Vielleicht dauert sie 40 Tage. Vielleicht dauert sie eine lange Zeit. Wir kommen gerade auf unseren Text zurück und werden sehen, dass diese Versuchung Jesu eine äußerst anstrengende Zeit war. Vielleicht dauert sie länger, als sie uns lieb ist. Aber Gott weiß die Frommen, weiß die Gerechten, weiß die Erlösten aus der Versuchung zu erretten. Nicht die Versuchung, nicht die Schwierigkeit, nicht die Verfolgung, nicht die Angriffe, nicht die Nöte, nicht die Schmerzen haben das letzte Wort, sondern der, der alle Schmerzen getragen hat am Kreuz, Jesus Christus. Und weil er Sieger ist, und weil er einen vollkommenen Sieg vollbracht hat, er weiß uns aus der Versuchung zu erretten. Er kann. Gott kann. Bevor wir weiter einsteigen in unserem Text aus Matthäus 4, das ist eine lange Vorgeschichte, eine lange Einleitung, aber es ist wichtig, dass wir erkennen, einige Grundzüge zum Wesen der Versuchung und zu dem, was die Bibel über Versuchung sagt, um auch unseren Text besser verstehen zu können. In 1. Korinther 10 lesen wir ebenfalls etwas Wichtiges zum Thema Versuchung. 1. Korinther 10, Verse 12 und 13. Darum, wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Wir haben vorhin gerade gesehen beim 2. Petrusbrief, der Herr kann, Gott kann erretten. Auf ihn wollen wir bauen, auf ihn uns ausrichten, auch in Zeiten der Not, in Zeiten der Schwierigkeit, in Zeiten der Versuchung. 1. Korinther 10, Vers 12 zeigt uns, wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Der richtige Umgang in der Versuchung, und das sehen wir auch in unserer Geschichte aus Matthäus 4, ist nicht Selbstsicherheit, sondern Demut. Er mag zusehen, dass er nicht falle. Wer meint, er stehe? Wenn wir uns etwas auf uns selber einbilden oder auf unsere eigene Kraft oder auf unsere eigene Standhaftigkeit, dann können wir fallen. Aber Gott ist treu. Gott ist treu. Nicht selbstsicher sein, sondern demütig. Und aus dem Wort Gottes die Gewissheit annehmen. Und das sehen wir auch in Matthäus 4. Er lässt nicht die Versuchung zu über unsere Kraft, sondern macht so, dass wir es ertragen können. Warum? Und wie geht das? Weil er unsere Kraft ist. Weil er uns stärkt. Deshalb ist Vers 12 auch ganz wichtig. Wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Wenn wir meinen, wir können auch aus eigener Kraft stehen und die Versuchung kommt, die Schwierigkeit kommt, dann kann es sehr gut sein, dass wir fallen. Dass unsere Kraft nicht mehr reicht. Dass wir am Boden zerstört sind. Hingegen, wenn wir demütig sind und dem Herrn uns hinlegen und seine Kraft, die in den Schwachen mächtig ist, annehmen, dann erleben wir, dass er uns nicht über unsere Kraft versucht, sondern dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Wie auch in 1. Korinther 1, Vers 9 geschrieben ist, Gott ist treu. Gott ist treu, der uns nicht versuchen lässt über unsere Kraft, der uns durchträgt. Und genau mit demselben Wort, Gott ist treu, mit auch 1. Korinther 1, Vers 9 eingeleitet. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft unseres Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Wenn man in der Mathematik eine Gleichung hat, dann bedeutet das, dass auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Gleiche steht. Es kann unterschiedlich aussehen, aber es steht das Gleiche. Das ist eine Gleichung. Hier steht beide Male das Gleiche. Gott ist treu. Zum einen mit der Aussage, er lässt uns nicht über unser Vermögen versuchen. Und zum anderen mit der Aussage, wir sind zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn, berufen. Das bedeutet, das gehört zusammen. Die Treue Gottes finden wir darin, dass wir Gottes Kinder sein dürfen. Das ist die Grundlage dafür. Wir sind erlöst, wir sind teuer erkauft, wir sind befreit. Wir sind berufen zur Gemeinschaft in unserem Herrn Jesus Christus, unserem Herrn. Und weil wir Kinder Gottes sind, weil wir durch den Geist Gottes die Gewissheit der Gotteskindschaft haben, berufen sind zur Gemeinschaft mit Jesus Christus, deshalb dürfen wir auch gewiss sein, dass der Herr uns nicht über unser Vermögen versucht, dass er uns Kraft schenkt und auch schaut, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass wir es ertragen können.
Herz aufs Kreuze musst du schauen, wenn dich Nacht und Sturm umdroht. Flieh zu Jesu in der Not, lern alleine ihm vertrauen.
Traue Jesu, er gibt Frieden. Traue Jesu, er gibt Ruhe. Traue Jesu, er gibt Frieden. Traue Jesu, er gibt Ruhe.
Blick aufs Kreuze und verwandt, fasse die durch grabne Hand, deine Schuld ist längst getragen.
Traue Jesu, er gibt Frieden, traue Jesu, er gibt Ruhe, traue Jesu.
Die zweite Stelle, die wir noch anschauen, im Hebräerbrief, Kapitel 4. Hebräer 4, die Verse 15 und 16. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem, wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Wir haben einen hohen Priester, der mitleiden kann. Warum? Weil er in allem versucht worden ist, wie wir, doch ohne Sünde. Einen Teil davon sehen wir in unserer heutigen Geschichte, von der Versuchung Jesu. Was bedeutet das? Jesus weiß, was Versuchung bedeutet. Er kennt uns. Er versteht uns. Bei Menschen kann es immer wieder vorkommen, dass wir uns nicht verstanden fühlen. Zu Recht. Kein Mensch ist in der gleichen Situation wie wir. Kein Mensch kann uns ganz und richtig verstehen. Aber Jesus versteht uns. Warum? Weil er, der allmächtige Sohn Gottes, Mensch geworden ist und in allem, es heißt hier, in allem versucht worden ist wie wir. Es gibt also keinen Bereich, wo er nicht mit uns mitleiden könnte. Jesus kennt uns und versteht uns, auch in der Versuchung. Und gleichzeitig lesen wir, wir haben einen hohen Priester. Der hohe Priester, derjenige, der vertritt, der einsteht für das Volk, der den Zugang mit dem Blut des Opfers zum Allerheiligsten gibt. Der Vorhang im Tempel ist zerrissen. Durch Jesus Christus haben wir nicht nur einmal im Jahr, sondern immer den Zugang zum Thron Gottes. Durch Jesus Christus, der, wie es auch im Hebräerbrief heißt, eingegangen ist ins Allerheiligste durch sein eigenes Blut, mit seinem eigenen Blut. Er ist unser hoher Priester. Das heißt, der, der uns nicht nur kennt und versteht, sondern auch der uns vertritt und für uns einsteht. Der vor dem Thron Gottes für uns einsteht. Das müssen wir uns auf die Zunge zergehen lassen. Jesus kennt uns und versteht uns. Das ist schon mal schön. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal entlastend und erleichternd, wenn wir uns dessen bewusst werden. Er versteht uns, er kennt uns. Ihm dürfen wir alles sagen im Gebet. Und er weiß, was in uns vorgeht. Er weiß, was wir denken, fühlen, erleben. Er kennt uns und versteht uns. Aber noch mehr, er sagt, dass er für uns einsteht und uns vertritt. Und das ist das Wunderbare seiner Liebe. Nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil er so gnädig ist. Weil seine Liebe sich ganz gegeben hat für uns. Nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil er uns seine Gnade erweist. Obwohl er uns kennt und obwohl er weiß, wie wir auch im Gegensatz zu ihm in Leidenszeiten, in Versuchungszeiten, in Schwierigkeiten auch versagen und fallen, dennoch liebt er uns. Dennoch ist er uns gnädig. Dennoch vertritt er uns und stellt uns gerecht und heilig dar vor dem Thron Gottes. Gerecht gemacht durch sein Blut. Er hat, das lesen wir in Vers 16 von Hebräer 4, den Zugang zum Thron der Gnade geöffnet, damit wir hinzutreten können zum Thron der Gnade, mit Zuversicht, mit Freimütigkeit nach einer anderen Übersetzung, damit wir Barmherzigkeit empfangen. Also, erstens, Jesus kennt und versteht uns. Zweitens, er vertritt uns als hoher Priester, steht für uns ein. Und drittens, er hat uns den Zugang zum Thron der Gnade geöffnet. Dieser Zugang ist offen. Und nun sagt uns das Wort Gottes, lasst uns hinzutreten. Hinzutreten, das ist wiederum unsere Aufgabe. Hinzutreten, das müssen wir selber. Der Zugang ist offen, die Einladung Gottes ist da. Und das ist an Christen geschrieben. Aber hinzutreten, ganz neu die Gnade in Anspruch nehmen, die Barmherzigkeit in Anspruch nehmen, das müssen wir selber. Gott überstülpt uns nicht seine Gnade und sagt, hier, ob du willst oder nicht, ich bin dir gnädig. Sondern er sagt, meine Gnade ist da. Er hält uns fest in seiner Treue. Er trägt uns durch, zieht uns zu sich. Gottes Liebe zieht uns. Aber lässt uns die Möglichkeit, selber sie zu ergreifen. Wir sollen hinzutreten und werden dann empfangen, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden. Wenn wir hinzutreten, dieser einfache kleine Schritt durch Jesus Christus hinzutreten zum Thron der Gnade, empfangen wir Barmherzigkeit und finden Gnade und Hilfe. Wir wollen also nun auf ihn schauen, der mitleiden kann mit unserer Schwachheit, weil er versucht wurde in allem wie wir, doch ohne Sünde. Der Geist führte ihn in die Wüste. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Vers 1. Wir haben bereits gesehen, eigentlich unlogisch, strategisch, nach menschlicher Überlegung unklug, aber vom Geist Gottes geführt. Gerade wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, im Kleinen, im Persönlichen, aber auch im Großen, ist es immer wieder fraglich und müssen wir uns immer wieder fragen, wovon lassen wir uns leiten? Lassen wir uns vom Geist führen oder von unseren Überlegungen oder von diesen oder jenen Umständen oder von anderen Menschen? Bei Jesus sehen wir in seiner Wirksamkeit immer wieder, er ließ sich vom Geist Gottes leiten. Nicht von menschlichen Überlegungen, schon gar nicht von teuflischen Eingebungen. Aber auch nicht von Menschen, die ihm lieb und wert waren. Zum Beispiel Petrus, einer der ganz besonderen Jünger. Das geschehe dir ja nicht, dass du leiden musst, dass du diesen Weg des Leidens und Sterbens gehst. Auf keinen Fall. Jesus musste ganz scharfe Worte ihm gegenüber brauchen. Diesem Petrus gegenüber, der noch kurze Zeit vorher, kurz davor, das herrliche Bekenntnis machte und die Erkenntnis hatte, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Jesus Christus ließ sich in seinem Leben vom Herrn, von seinem Wort, vom Heiligen Geist leiten. Nicht von eigenen Überlegungen, nicht von eigenen menschlichen Gemütsbewegungen, nicht von Umständen und auch nicht von dem, was Menschen sagen, allgemein oder in seiner engsten Umgebung. Nicht einmal von dem, was seine Liebsten sagen, um ihn herum. Und so ließ sich Jesus einfach leiten. Wieso konnte er das? Wieso war das möglich? Die Antwort haben wir vorhin gesehen. Weil er das Zeugnis hatte, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und vom Heiligen Geist erfüllt war. Weil Jesus den Weg des völligen Ja's und der völligen Hingabe eingeschlagen hatte. Er kam in diese Welt. Er erniedrigte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an. Ist den Weg der Demut vorausgegangen. Den Weg der Hingabe und der Bereitschaft zur ganzen Hingabe. Die er auch in der Taufe bezeugt hat. Und hatte die herrliche Zusage, dies ist mein lieber Sohn. Und die Fülle vom Heiligen Geist, damit wir überhaupt die Leitung durch den Heiligen Geist erfahren können, uns vom Heiligen Geist leiten lassen können, müssen wir uns fragen, ob die Grundlage gegeben ist. Haben wir die Gewissheit im Herzen durch den Heiligen Geist, dass wir Gottes Kinder sind? Sind wir vom Heiligen Geist erfüllt? Und wir denken an den Römerbrief, der Heilige Geist versiegelt uns zu unserer Erlösung. Der Heilige Geist gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Der Heilige Geist erfüllt uns mit der Liebe Gottes, die durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen ist. Manchmal konzentrieren wir uns viel zu sehr darauf, was jetzt der Wille Gottes ist. Was jetzt der nächste Schritt und der nächste Weg ist. Geht's in die Wüste oder nach Jerusalem oder wohin auch immer? Hat Jesus sich das überlegt? Nein. Sondern er hat einfach Ja gesagt und Gott hat ihn dann geleitet. Einen Weg geführt, der ihm, menschlich gesprochen, nicht sonderlich gefallen hat. Der mit Anfechtungen, Not und Schwierigkeiten verbunden war, aber schlussendlich den Sieg Gottes zutage gebracht hat. Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt. Wie wichtig ist es, dass auch wir uns vom Herrn führen lassen, vom Herrn leiten lassen. Nicht von unserem eigenen Wollen und überlegen, nicht von Umständen und auch nicht von anderen Menschen, sondern vom Herrn und seinem Wort. Die Grundlage dafür, ja Herr, wie Jesus das in der Taufe machte, ich bin bereit für dich. Und in der Gewissheit der Gotteskindschaft, vom Heiligen Geist erfüllt, von der Liebe Jesu Christi erfüllt sein.
Ich lobe dich.
Soweit der erste Teil der Live-Aufnahme einer Predigt von Pfarrer Samuel Schmid. Die Fortsetzung dieser Predigt hören Sie heute in einer Woche zur selben Zeit.